Christine Nummer vom Deutschen Spielearchiv vorstellen zu können. Wir werden uns das auch nochmal genauer angucken. Ich meine, es ist der 24. Juni, wo die Exkursion geplant ist. Und das ist das einzigartige in Deutschland, dieses Spielarchiv. Und man kann sich das im Grunde, ja, das erklärst du mir.
Also erstmal muss ich dich einmal ganz kurz korrigieren. Der 24. Juni ist ein Samstag. Ich glaube, es ist der 23. Aber das könnten wir ja dann nochmal klären.
Dann habe ich, wir klären das nochmal.
Dann nochmal hallo von mir. Schön, dass bei dem guten Wetter doch einige hier sind. Ich habe euch eine kleine Präsentation mitgebracht. Wissen, was gespielt wird, das Deutsche Spielearchiv Nürnberg. Denn ich glaube, da ihr ja eher aus dem digitalen Spielebereich kommt, ist es für euch wahrscheinlich jetzt kein Begriff. Oder habt ihr vom Spielearchiv schon mal großartig was gehört? Wahrscheinlich, ja? Achso, ihr wart das letzte Mal dabei, alles klar. Naja gut, dann wird es für euch jetzt wahrscheinlich nochmal Rekapitulation des Wissens. Könnt ihr gucken, was ihr euch gemerkt habt. Aber ja, ich habe deswegen einfach gedacht, ich mache nochmal so einen kleinen Querschnitt zur Archivgeschichte, unterfüttert mit ein paar Bildern. Danach würde ich euch mal kurz und knapp vorstellen, was so unsere täglichen Arbeitsbereiche sind. Zwischen Depot und Publikum habe ich das genannt, weil das eigentlich ganz gut und treffend beschreibt, was wir tun. Also wir schwanken im Prinzip in unserer Arbeit immer zwischen der Arbeit hinter den Kulissen, der Kernearchivarbeit und der Öffentlichkeit hin und her. Danach dann nochmal ein kurzer Ausblick, wo es mit dem Archiv hingehen soll. Und der Cyrus hatte sich noch gewünscht, da das ja eher im Rahmen hier Berufe, Präsentation und so weiter läuft, nochmal so ein bisschen vorzustellen, was muss man eigentlich dafür mitbringen oder ja, was braucht man für Kompetenzen, um im Bereich Spiel, Kultur, Sammlung, Museum zu arbeiten. Genau, dann fangen wir einfach mal an. Also das Deutsche Spielearchiv, ganz kurz und knapp runtergebrochen, bewahrt als Forschungs- und Dokumentationsstelle eine einzigartige Sammlung von über 30.000 Gesellschaftsspielen von 1945 bis zur Gegenwart. In Klammern habe ich noch analog dazu geschrieben, weil das meistens immer die Frage ist, die dann als erstes kommt, auch Computerspiele. Nein, also wir haben Spiele mit elektronischen Komponenten, wo das irgendwie mit dabei ist, aber an sich beschränken wir uns wirklich auf die Brettgesellschaftsspiele, Kartenspiele weitestgehend. Die Sammlung befindet sich seit 2010 in öffentlicher Hand und ist dem Verbund der Museen der Stadt Nürnberg angegliedert. Ja, warum macht man das eigentlich? Warum sammelt man eigentlich Spiele? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Alex Randolph. Sagt er euch was? Das ist ein, ja, im Prinzip einer der bekanntesten Brettspielautoren, die es gab. Oder ja, also 2004 verstorben, aber ist wirklich immer noch sehr präsent in der Spieleszene. Und er hat gesagt, Schach und Poker gibt es schon. Wir brauchen keine neuen Spiele mehr. Ich weiß gar nicht, warum es Spieleerfinder gibt. Sie machen doch eigentlich was vollkommen Nutzloses. Aber das kann man auch von Komponisten sagen, von Dichtern, von Malern. Gibt es nicht genug Bilder auf der Welt? Aber es wird immer neue Bilder geben und aus demselben Grund wird es immer neue Spiele geben. Also er sieht halt wirklich die Schaffenskraft hinter dem Beruf des Spielerautors und macht was ganz Wichtiges. Er setzt nämlich das Spiel gleich mit Kunst, mit Musik, ne, mit dem künstlerischen Schaffen oder auch mit Autoren. Und er war einer der treibenden Köpfe, wenn es darum geht, das Gesellschaftsspiel auch wirklich als Kulturgut zu betrachten. Und das ist ja im Prinzip die grundlegende Definition unserer Arbeit, die wir dem Spiel zugrunde legen. Für uns ist das wirklich eine kulturhistorische Sammlung, die wir da bewahren. Ja, warum? Zahlreiche Themen werden in Spielen verarbeitet, seien es nun historische Ereignisse, soziale Gegenstände oder auch Zukunftsszenarien. Das Spiel ist wirklich ein Spiegel unserer Gesellschaft im Wandel der Zeit und deswegen eben, das ist unsere Begründung, warum wir sagen, das Spiel ist als Kulturgut und fungiert als Gedächtnis der analogen Spielebranche. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch auch mit rechtlichen Grundlagen auseinandersetzt. Also es ist ja so, dass zumindest für den Brettspielbereich, wie es jetzt beim Computerspielen ist, weiß ich gar nicht, gelten in Deutschland laut Gesetz eben nicht als Kulturgut, die Gesellschaftsspiele. Das heißt, die Spieleautoren genießen keinen so umfangreichen Urheberrechtsschutz, wie das zum Beispiel Buchautoren oder Künstler genießen. Kannst du mir sagen, wie das bei euch ist im Computerspielebereich?
Bei Computerspielen, die sind jetzt gerade erst, aber auch noch nicht so lange, ein Jahr oder so.
Ich hatte da nämlich mal was gelesen, dass das bei Computerspielen irgendwie jetzt ins Rollen gekommen ist.
Ja,
ist
anerkannt als Kulturgut.
Mhm. 2009.
Oh, so lange. 2009 schon?
Also die, okay, die Anerkennung durch die Bundesregierung und, ja, die Einrichtung von Förderinstitutionen. Mhm. Aber der Rechtsschutz ist der gleiche Rechtsschutz wie bei Software. Also,
ah, ja,
urheberrechtlich der Quellcode und dann irgendwie je nachdem die einzelnen Assets, also die Bilder.
Ja.
Die Spielidee selber ist, glaube ich, nicht, es gibt keine Algorithmen, es kann man nicht patentieren, es gibt keinen Schutz in Algorithmen.
Ja.
Aber man kann halt markenrechtlich in der Regel
umgehen,
wenn was imitiert wird.
Also bei der Idee für Brettspiele ist es ja im Prinzip ähnlich, also da greift dieses Urheberrecht per Gesetz einfach nicht, ne? Weil per Definition, es heißt, glaube ich, es hätte keine ausreichende Schöpfungshöhe. Das ist so der juristische Fachbegriff, ne, der dahinter steckt. Ein Schmarrn, genau, schön gesagt. Und von daher tun sich da Spieleautoren immer ganz, ganz schwer. Und dafür gibt es eine Institution, ich erwähne das jetzt einfach mal, weil der Herr Beiersdorf ja leider nicht da sein kann, die Deutsche Spieleautorenzunft heißen die. Das ist ein Zusammenschluss, ein Verein von Spieleautoren, die sich eben genau damit beschäftigen, das Recht der Spieleautoren zu stärken und sind da auch immer ganz aktiv unterwegs. Also falls das für Sie irgendwann mal von Belang sein sollte, weil Sie ein Spiel entwickeln, können Sie sich gerne an die Deutsche Spieleautorenzunft wenden.
Wir in den Computerspielen, wir können gar nicht jammern, weil wir haben diesen ganzen Rechtsschutz schon und die Anerkennung als Kultur und das Ganze. Und das,
ja.
Deswegen, also haben wir rechtlich viel weniger Sorgen als Spieler.
Mm.
Irgendjemand sagt uns das mal.
So, wie entstand denn eigentlich nun die Idee zur Gründung eines deutschen Spielearchivs? Das Archiv wurde in den 80er Jahren gegründet und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es da eben Zusammenhänge gibt, warum denn genau in dieser Zeit. Denn seit den 70er Jahren nimmt die Spieleproduktion extrem zu. Es kommen auch zunehmend anspruchsvollere Spiele auf den deutschen Markt, insbesondere auch Spiele für die erwachsene Zielgruppe. Außerdem gab es einen regelmäßigen Austausch spieleaffiner Journalisten, auch von Spieleautoren und von Sammlern und anderen Leuten, die in der Szene unterwegs waren, auch Spielekritiker. Die haben sich jährlich immer auf der Spielwarenmesse in Nürnberg getroffen, was damals eben schon eine große Institution war. Und dadurch kam dann auch die Diskussion um Spiele als Kulturgut ins Rollen. Und von daher ist es halt dann nicht verwunderlich, dass die Idee zur Gründung eines solchen Archivs entstand. Ich habe euch das hier versucht, noch mal so ein kleines bisschen aufzuzeichnen, wie eigentlich diese Gesellschaftsspielbereiche zusammenhängen. Also regelmäßiger Treffpunkt war die jährlich stattfindende Spielwarenmesse in Nürnberg. Und aus diesem regelmäßigen Journalistentreff und Austausch sind eben wirkliche Institutionen der analogen Spielewelt hervorgegangen. Das eine ist die Spiel in Essen. Ich weiß nicht, ob da jemand von Ihnen schon mal war. Das ist wirklich die weltweit größte Besuchermesse für Gesellschaftsspiele, die es gibt. Die findet immer im Oktober statt und seit 1983, ich weiß gar nicht, wie hoch die Besucherzahlen sind, also ich glaube über 200.000 inzwischen, die sich das da an den 4 Tagen anschauen. Aus diesem Treff ist auch hervorgegangen die Gründung des Vereins Spiel des Jahres, also ein Zusammenschluss von freien Juroren und Menschen, die sich mit dem Spiel beschäftigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, nach bestimmten Kriterien einmal im Jahr das Spiel des Jahres zu küren. Und jetzt seit einigen Jahren ist eben das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres mit dazugekommen. Ja, und mit der Geschichte oder der Gründung von Spiel des Jahres hängt jetzt auch die Gründung des Deutschen Spielearchivs zusammen, das ursprünglich 1985 in Marburg gegründet wurde, nämlich als Dokumentationszentrum und Geschäftsstelle für die Jury-Spiel des Jahres. Denn wer natürlich feststellen möchte, was die besten Spiele des Jahres sind, der braucht ja irgendwie auch eine Grundlage, um das zu bestimmen und muss sich dann eben auch mit der Spielgeschichte auseinandersetzen. Und von daher lag es eben nahe, ein Archiv, ein Spielearchiv zu gründen. Ja, bis 2007 war das Archiv dann als Verein mit angegliedert an Spiel des Jahres und befand sich in Marburg und ist dann 2010 nach Nürnberg umgezogen. Ich zeige euch hier noch mal kurz ein Bild. Das ist der Dr. Bernd Bartole. Der war angestellt an der Universität Marburg, war Germanist, Medienwissenschaftler, aber auch für die Zeit unter anderem tätig als Spielekritiker. Also schon immer begeistert von Gesellschaftsspielen gewesen und ist darüber dann auch eben mit den ganzen Leuten auf der Spielwarenmesse Nürnberg in Kontakt gekommen und hat maßgeblich Gründung des Vereins Spiel des Jahres beigetragen und eben auch dieses Archiv zu gründen. Und was ich immer sehr unvorstellbar finde, also der Sammlungsgrundstock des Deutschen Spielearchivs ist tatsächlich die Privatsammlung von Bernd Bartole. Und er hatte zu dem Zeitpunkt zur Archivgründung bereits über 5000 Spiele privat in seiner Wohnung gesammelt. Und damit hatte natürlich das Archiv wirklich einen guten Grundstock, auf den man weiter aufbauen konnte. Und der Auf- und Ausbau, der fand von 1985 bis 2010 dann auch in Marburg statt. Es wurden auch Aufgaben formuliert des Archivs zur Gründung. Das waren zum einen die Dokumentation und die Archivierung der Spieleentwicklung nach 1945 im deutschsprachigen Raum. Dann die Ordnung und Erschließung des Bestands durch eine eigene Klassifikation und mit einer eigenen Datenbank. Mit Access haben die damals gearbeitet, haben die Spiele eben auch versucht, so gut es eben geht, wissenschaftlich zu erfassen. Dann die Förderung und Unterstützung von Forschung und Lehre, die Unterstützung der Medien bei der Berichterstattung und die Förderung des Spiels in Familie und Gesellschaft. Und weitestgehend haben wir diese Aufgaben auch für uns übernommen, als das Archiv dann nach Nürnberg kam. Hier immer noch ein kleiner Einblick, so sah das damals aus. Da sieht man den Herrn Tole nochmal, wie er ein bisschen älter ist. Zusätzlich zur Spielesammlung gab es auch noch oder gibt es immer noch eine große Bibliothek, eine Fachbibliothek mit über 7000 Bänden zum Thema Gesellschaftsspiel. Und das ist das, was man hier hinter dem Herrn Tole noch sieht, der alte Zettelkatalog etc. Ja, nochmal dann, was ist jetzt passiert zwischen 85 und 2009? Der Spielebestand erweitert sich von anfangs 5000 auf über 30.000 Spiele bis 2007. 2007 fungiert dann Spiel des Jahres nicht länger als Geschäftsstelle des Deutschen Spielearchivs. Wie sich das im Einzelnen zugetragen hat, wissen wir nicht. Wir wissen, dass es da verschiedene Unstimmigkeiten gab zwischen dem Leiter des Archivs und dem damaligen Leiter von Spiel des Jahres und dadurch ging diese Zusammenarbeit auseinander. Die Schwierigkeit daran war, dass dem Dr. Bernd Bartole auch die Finanzierung fürs Archiv wegbrach. So, er musste sich jetzt also was einfallen lassen und hat dann die nächsten 2 Jahre damit verbracht, einen neuen Träger für das Archiv zu suchen. Und da er das Archiv schon von Beginn an eigentlich gerne in Nürnberg gesehen hätte, irgendwie weil Spiele statt Spielzeug statt schlechthin und es da gut hingepasst hätte, ist er an die Stadt Nürnberg und an die Spielwarenmesse herangetreten. Und dann ging es auch wirklich ganz, ganz schnell, weil Nürnberg gesagt hat, ja, das Deutsche Spielearchiv wäre schön, wenn wir das hätten als Spiele- und Spielzeugstadt. Und der Kulturausschuss hat dann bereits 2009 die Stadt Nürnberg mit dem Ankauf und der Fortführung des Archivs beauftragt. So, das Ganze sah dann so aus, wie zieht man 30.000 Spiele um? Ist jetzt auch nicht so einfach, also die wurden dann natürlich alle in Kartons verpackt und da dieser ganze Ankauf so hoppla hopp ging, es wurden auch sofort Fördergelder bereitgestellt, gab es das Problem, dass die Museen der Stadt Nürnberg, an die das Archiv dann angegliedert werden sollte, noch gar keine Räumlichkeiten zur Verfügung hatten. Das heißt, die ganzen Umzugskartons wurden erstmal in einem Außendepot gelagert und eine erste Stelle wurde geschaffen. Und meine beiden Kollegen, die sich diese Stelle dann geteilt haben, haben in diesen Umzugskartons wirklich geforscht, gesucht, um dann bereits 2010, hier sieht man es nochmal, 2010 eine erste Ausstellung zu realisieren. Also man muss sich das auch diese Bedingungen mal vorstellen, dann einfach nur aus den Kisten heraus irgendwie eine Ausstellung aufzubauen, das muss sehr spannend gewesen sein. Also es war sozusagen die erste Begrüßung des Archivs in Nürnberg, wir sind jetzt hier und die Präsentation Mitspieler gesucht, hieß die, fand ich ganz treffend gewählt, um entsprechend vielleicht auch schon mal sich bekannt zu machen dort in Nürnberg am neuen Standort. Ja, dann kam dem Spielerarchiv der Zufall zur Hilfe. Was ihr hier seht auf dem Bild, ist die ehemalige Stadtbibliothek von Nürnberg, das sogenannte Pellerhaus, ein Funktionsbau. Ursprünglich eigentlich ein Renaissancebau, zerstört im Zweiten Weltkrieg weitestgehend und dann als Funktionsbau schon als Stadtbibliothek geplant, in den 50er Jahren wieder aufgebaut. Da die Stadtbibliothek aus allen Nähten platzte, ist sie umgezogen, hat einen schicken Neubau bekommen am Gewerbemuseumsplatz. Dieses Haus unter städtischer Verwaltung stand dann leer und die Stadt hat sich dann wirklich dafür eingesetzt, dass wir in dieses Gebäude ziehen können, denn wo man gut Bücher lagern kann, das sind natürlich dann auch super Bedingungen, um Spiele zu lagern. Wir konnten einen Großteil des Mobiliars übernehmen und das war für uns dann wirklich ein Glücksfall. Der Umzug sah dann so aus, mit einem großen Leiterwagen wurden diese Kisten dann ins Gebäude geschafft und dann hatten wir wieder Kisten über Kisten, die dann systematisch jetzt wirklich über, ja, ich glaube, es waren fast 5 Jahre, wieder ausgepackt werden mussten. Ja, also die ersten Jahre des Spielearchivs in Nürnberg waren wirklich geprägt von dieser sogenannten Kerner-Archivarbeit, die Sachen einfach wieder zu sichten, zu sortieren, wieder entsprechend Depotplätze zu vergeben und so weiter. Ja, dann kamen noch neue Büro- und Bibliotheksräume. Also wir haben, habe ich vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, eine große Fachbibliothek mit über 7000 Bänden zum Thema Spiel, viele alte Spielekataloge, einen alten Zettelkatalog mit diversesten Spielekritiken, die veröffentlicht wurden seit den 60er, 70er Jahren. Und die steht auch offen für jeden, der irgendwie gerne mal zum Thema Spielen, Gesellschaftsspiele und so weiter forschen möchte. Ja, soweit erstmal zum kleinen historischen Abriss. Jetzt, was machen wir eigentlich den ganzen Tag zwischen Depot und Publikum? Unser Team schaut so aus, wir haben eine Chefin, das ist die Frau Falkenberg. Sie ist Leitung des Spielzeugmuseums und des Spielearchivs. Das heißt, das Spielearchiv ist als Teilsammlung ans Spielzeugmuseum angegliedert. Dann meine Kollegin, die Frau Kuschel, kümmert sich um Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Ausstellung, Veranstaltung und Spieleakquise. Das ist ganz wichtig für uns, auch wenn wir das Gedächtnis der analogen Spielebranche sind. Wir haben leider nicht die gleichen Bedingungen wie die Deutsche Nationalbibliothek, die automatisch von jedem veröffentlichten Werk eine Kopie zugesendet bekommt, sondern bei uns geht das über Verlagskontakte. Also wir sind wirklich da auch ganz aktiv dabei, unser Netzwerk zu pflegen, auf den Messen unterwegs zu sein und da entsprechend unsere Termine zu haben, uns die Neuheiten zeigen zu lassen und die dann halt zugeschickt zu bekommen. Herr Lehmann ist unser Sammlungsmanager, kümmert sich auch um die Depotverwaltung und den Leihverkehr. Wir sind ein Archiv, kein Museum. Das heißt, wenn wir Ausstellungen machen im eigenen Haus, dann eher ein bisschen sparsamer, also nicht so wie halt in einem Museumsbau. Die sind dann nur mit Führungen zugänglich. Was wir aber viel machen, ist, dass wir Leihgaben zur Verfügung stellen. Und dieser Leihverkehr muss halt auch organisiert und betreut werden. Ja, und ich bin im Juni 2015 dazugekommen und habe jetzt die Aufgabe, das Archiv für diverseste Zielgruppen zu öffnen. Also wirklich von den ganz kleinen Kita-Kindern Angebote über Schulklassen, über Studierende, machen auch da viele Exkursionen und dazu gehören dann auch noch Veranstaltungen, Ausstellungen und Sammlungsmanagement ist auch dabei. In einem kleinen Team ist es auch immer so, dass man irgendwie Allrounder sein muss, ne? Also sich nur auf seinen einen Bereich zu fixieren, das funktioniert meistens nicht. Und zusätzlich dazu haben wir noch die Möglichkeit, über Werkvertragler, FSJler oder Praktikanten Unterstützung zu bekommen. Also und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, damit Sie sich das vorstellen können, die Frau Kuschel, der Herr Lehmann und ich, wir teilen uns zu dritt 2 Vollzeitstellen und versuchen damit, dieses Archiv quasi komplett zu betreuen. Ja. Genau. Unser Sammlungsfokus hat sich eigentlich nicht grundlegend verändert. Das sind immer noch die Brett- und Gesellschaftsspiele ab 1945 bis heute. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ältere Sachen haben, aber es ist eben nicht der Fokus. Also da wird jetzt nicht intensiv angekauft und wir schauen, dass wir da vollständig sind, sondern das sind dann meistens so Referenzen auf neuere Spiele, wenn wir da ältere Sachen haben. Wir sammeln Spiele, die auf dem deutschen Markt erschienen sind und eine deutsche Regel haben. Sie wissen alle, European Games, German Games, na, also wirklich die meisten Spiele, Gesellschaftsspiele erscheinen in Deutschland. Was nicht in Deutschland erscheint, sondern irgendwie im Ausland, kommt dann durch Essen trotzdem hierher und wird dann sehr, sehr oft auch von einem deutschen Verlag mit Lizenz dann auch hier verlegt und verkauft. Und damit landet es dann auch wieder bei uns. Also man kann dann schon wirklich sagen, wir sind da recht vollständig aufgestellt. Ja, und dann machen wir aber eben eine kleine Unterscheidung. Einmal die Katalogaufnahmen nennen wir das. Also wir sammeln auch die ganzen Neuheitenkataloge, die von den Verlagen rausgegeben werden, wo die Spieleneuheiten vorgestellt werden. Die werden bei uns in der Bibliothek archiviert. Da haben wir dann quasi einen Überblick über die komplette Spieleszene, über die ganzen Neuheiten, so ab 1940 ungefähr. Und zusätzlich dazu haben wir eben unsere realen Aufnahmen, also Spiele, die wir im Depot direkt vor Ort haben. Um da auch mal noch mal eine Zahl zu nennen, letztes Jahr in Essen gab es 1200 Neuheiten, die für uns eigentlich relevant sind. Wenn wir jetzt jedes Jahr über 1000 Neuheiten uns ins Archiv stellen, dann ist das Haus in 5 Jahren voll. Das können wir nicht machen. Von daher wählen wir noch mal aus und stellen uns ca. 300 bis 400 pro Jahr neu dazu. Genau, die Kernaufgaben sammeln und bewahren. Also nochmal ganz kurz dieser Weg vom Spiel zum Objekt. Wie funktioniert das überhaupt? Ich habe vorhin schon gesagt, die Spiele stammen von Spieleverlagen. Größtenteils bekommen wir da aufgrund unserer guten Kontakte inzwischen kostenfreie Belegexemplare, also müssen da recht wenig ankaufen. Das hat auch damit zu tun, dass sich die meisten Spieleverlage kein eigenes Unternehmensarchiv mehr leisten. Also wir fungieren da tatsächlich schon als Archiv für die einzelnen Verlage. Es gibt noch ein paar, ich glaube Cosmos, Ravensburger, die ganz großen, die haben noch eigene Unternehmensarchive, aber die meisten tatsächlich nicht. Und da springen wir dann natürlich ein und dann sind viele Verlage auch gerne bereit, uns das ein oder andere Spiel zu überlassen, weil sie wissen, es wird aufbewahrt. Wir haben auch manchmal ganz lustige Anrufe von Verlagen. Wir haben doch mal da dieses Spiel rausgebracht vor 10 Jahren. Können Sie uns da was zu sagen? Ja, das passiert dann auch. Dazu kommen noch Spiele von privaten Sammlern und Schenkungen, die wir natürlich auch annehmen, insofern wir sie gebrauchen können. Ja, was passiert dann, wenn die Spiele bei uns angekommen sind, werden die ganzen Details in eine Museumsdatenbank übernommen. Wir arbeiten mit Museum Plus. Es wird wirklich so gut wie alles, was wir finden können, eingepflegt. Sie sehen das hier, die Grunddaten natürlich. Jedes Spiel bekommt eine eindeutig zuordnbare Inventarnummer, über die es dann auch identifiziert werden kann. Die wird in den Spieledeckel eingetragen. Dazu kommen dann noch Angaben zu Erwerb, Inventar, Katalogtext, falls man sowas macht. Die Materialbeschreibung ist wichtig, der Erhaltungszustand, irgendwie Lizenzen und so weiter wird angegeben. Und Fotos werden natürlich auch mit eingepflegt, sodass man dann tatsächlich sagen kann, wir haben da ein gutes Rechercheinstrument.
Ist noch Access dann, oder?
Das ist Access-basiert, ja, glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
Alter Rechner, alter Bestand.
Also das ist, wird entwickelt von einer oder wurde entwickelt von einer Firma, die halt diese Software tatsächlich hergestellt hat und auch betreut. Also die machen für uns auch die komplette Wartung und so weiter. Und wir arbeiten, also wenn wir mit dem Programm arbeiten, arbeiten wir nur mit dieser Datenmaske. Ja. Also wir machen da jetzt nichts Richtung Programmierung oder so.
Aber inwieweit arbeitet ihr da mit Boardgame Studies zusammen oder benutzt ihr das? Oder?
Was meinst du jetzt? Du meinst dieses Boardgame Geek, meinst du? Geek,
ja.
Genau, nee, Boardgame Geek benutzen wir tatsächlich nicht, weil wir sind eben also wir gehören ja mit zum Verbund der Museen der Stadt, das heißt, wir haben da auch irgendwie eine Verpflichtung, dass wir wirklich wissenschaftlich arbeiten und dass die Spiele, die wir hier in der Datenbank haben, auch die sind, die bei uns tatsächlich real physisch da liegen. Ne, da wird zum Beispiel auch aufgenommen, das Spiel hat unten rechts einen Knick oder sowas. Das ist dann wirklich unseres. Und ich glaube, es gibt ja bei Boardgame auch die Möglichkeit, dass du Datensätze verknüpfen kannst, also sagen kannst, dieses Spiel haben wir jetzt auch tatsächlich hier, aber es kommt für uns einfach aufgrund dieses wissenschaftlichen Anspruchs, den wir da haben, nicht in Frage, dass wir jetzt nur da einfügen würden. Genau, aber worauf du jetzt anspielst, unser langfristiges Ziel ist es schon, dass wir unsere Bestände auch online recherchierbar machen. Wir werden voraussichtlich dieses Jahr eine Art kleine Beta-Version testen und haben 1000 Spiele rausgesucht, die wir dann schon mal online stellen würden und würden das dann sukzessive auffüllen.
Auch Stellen, die dann geschaffen werden? Oder sind es,
das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Genau, und dann schlussendlich wird noch ein Depotplatz vergeben. Das ist jetzt mal ein Einblick in eine unserer 4 Etagen, die wir haben. Und so kann das Spiel dann im Prinzip da gelagert werden und auch ausgehoben werden, wenn denn Interesse besteht. Ja, zusätzlich dazu arbeiten wir noch, also neben Depotplatz und Inventarnummer, mit einem anderen Sortierungssystem. Das ist eine Klassifikation, also ein bestimmtes System zur Erfassung der Spiele. Und die wurde bereits in Marburg entwickelt und in Nürnberg fortgeführt und sortiert die Spiele nach Spielegattungen bzw. nach dem zentralen Spielmoment. Uns fällt auf, dass es immer schwieriger wird, danach zu arbeiten. Weil es natürlich so ist, bei den ganzen Neuheiten, die erscheinen, es lässt sich nicht mehr genau festlegen, ist es nun ein Legespiel, ist es ein reines Würfelspiel und so weiter und so fort. Es gibt immer mehr Spiele, die da verschiedenste Elemente zusammenbringen und deswegen ist es jetzt auch eine Aufgabe von uns, dass wir diese Klassifikation versuchen zu überarbeiten und anzupassen. Ja, Herausforderungen beim Sammeln und Ausstellen von Spielen. Da habe ich jetzt mal 3 Fragezeichen hingeschrieben. Haben Sie da irgendwelche Ideen? Was könnten denn da Herausforderungen sein oder Schwierigkeiten oder Dinge, die uns bei unserer Arbeit immer wieder plagen?
Kinder.
Kinder. Habe ich Gott sei Dank noch nicht.
Wer soll die denn damit spielen, Mann?
Ja, also das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn wir Ausstellungen planen mit Spielen, wäre es natürlich ganz, ganz schwierig, jetzt nur zu sagen, wir machen jetzt eine normale museale Ausstellung, wir stellen die Spiele da rein und dann kann man die sich angucken. Weil das ja einfach den eigentlichen Spielmoment verhindert. Ja? Also Spiele sind ja schon irgendwie zum Spielen da. Das wirkt, soll ja was Aktives sein. Das heißt, wenn wir Ausstellungen machen, bemühen wir uns meistens, dass wir zusätzlich zu den Spielen, die wir dann eben wirklich hinter Glas präsentieren als museales Objekt, eine Spieletheke zur Verfügung stellen, bei der dann eben nochmal Dubletten etc. da sind, dass man dann auch die Verknüpfung herstellen kann, ja, und da das Angebot hat. Fällt Ihnen noch was ein? Vielleicht auch beim Sammeln oder so, dass das schwierig sein könnte. Ja, wenn nicht, dann löse ich es jetzt einfach mal auf. Ich sehe es ein, es ist schön draußen. Der Kaffee fehlt, der Nachmittagskaffee. Also ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es ist natürlich nicht ganz einfach zu entscheiden, von diesen 1200 Neuheiten, wenn wir nur 300 bis 400 aufnehmen, was stellen wir uns jetzt tatsächlich ins Archiv? Wir machen auf jeden Fall 2 entscheidende Dinge bei diesen ganzen Sammelkartenspielen, ja, diesen Hunderttausenden von Add-ons, die es da gibt. Da verzichten wir meistens drauf, weil sich das ins Unendliche steigern würde. Das heißt, wir nehmen das Grundspiel auf und wenn es irgendwie mal Erweiterungen gibt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich was absolut Neues, Tolles, dann stellen wir es uns halt mit ins Archiv. Ansonsten haben wir ja über unsere Neuheitenkataloge in der Bibliothek auch den Nachweis, dass es das entsprechend gab und können dann aufs Grundspiel verweisen. Und wo wir auch reduzieren, sind diese ganzen Merchandise-Geschichten. Also nur mal ein Beispiel, 2015, das Star Wars Jahr. Es wurde alles nochmal mit diesem Star Wars Thema überzogen und neu aufgelegt. Sei es Monopoly, sei es Looping Louie, was dann als Looping Chewie rauskam. Und ja, diverseste Sachen, wobei ich sagen muss, Looping Chewie haben wir, weil das fanden wir wieder ganz, ganz spannend. Also das ist dann sowas, wo wir dann sagen, okay, da stellen wir uns jetzt vielleicht 5, 6 Sachen hin, machen den Verweis in die Datenbank. Ne? Es kam halt nochmal viel in dem Bereich raus. Aber sich dann da alles hinzustellen, ist dann natürlich irgendwie Blödsinn, wenn das Spielprinzip doch das Gleiche ist.
Nicht noch ein Risiko.
Na, Risiko, unsere Risikosammlung ist auch riesig, ne? Oder auch Monopoly oder Siedler oder, ne? Das sind dann so Sachen, wo man dann doch ab und zu mal, dann sagt man, wählt aus. Oder wir brauchen auch nicht das x-te Princess Disney Knibbel, was dann alle 2 Jahre neu immer im Wechsel rosa oder babyblau erscheint.
Ne? Ich habe gesagt, das Siedler von Nürnberg brauchen wir nicht.
Das haben wir. Das Siedler von Nürnberg haben wir natürlich. Nee, also bei Siedler, das war jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil von Siedler haben wir tatsächlich komplett alles da. Das muss man schon sagen. Aber so reduziert sich dann diese Zahl von 1200 doch ganz schnell auf, na, sagen wir mal, die Hälfte. Und dann findet man meistens auch immer noch Punkte, wo man sagt, okay, das nehmen wir jetzt nicht. Ja, was für uns auch immer sehr schwierig ist, durch diesen schnelllebigen Markt und die Neuheitenschwemme und vor allen Dingen die ganzen Crowdfunding- und Kickstarter-Sachen, die jetzt kommen, da ist es wirklich fast unmöglich, dass wir mit zwei Vollzeitstellen da die komplette Übersicht behalten. Und wenn dann halt wirklich ein Spiel rauskommt in der Auflage von 500 Stück und das kostet, weiß ich nicht, 250 Euro, dann müssen wir uns wirklich schon sehr gut überlegen, ob wir das ankaufen und ob wir das haben wollen. Ja. So, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Ja, Inventarnummer, Objektbeschriftung, das ist halt eher wieder sowas aus dem musealen Bereich. Wir schreiben die Inventarnummer eben nur in den Spieledeckel rein. Normalerweise, wenn man das jetzt wirklich archivgetreu betrachten würde, museal betrachten würde, müssten wir eigentlich alles, was in diesem Spiel drin ist, irgendwie mit einer Unternummer versehen. Also das Spiel ist zum Beispiel Inventarnummer 1224 und der erste Pöppel ist 1421 A, B, C, D und so weiter und so fort. Das machen wir nicht, dann werden wir nämlich nicht mehr fertig. Das ist eine Besonderheit einfach beim Spielen, dass es so viel Einzelmaterial einfach gibt, dass sich das für uns nicht... Also da werden wir nie mehr fertig, wenn wir das machen. Ja, was jetzt auch immer mehr dazu kommt, sind elektronische Komponenten und Brettspiele, die tatsächlich auch mit einer App verknüpft sind. Ich meine, da wisst ihr ja wahrscheinlich auch gut Bescheid, was es da alles so gibt. Also eins hatte ich mir gemerkt, vor 2 Jahren kam das, glaube ich, Yoho heißt es. Das ist ein Piratenspiel, Brettspiel, wo man sich vorher eine App runterlädt und... das Smartphone fungiert dann tatsächlich als Spielstein. Also man hat ein Brett und legt das Smartphone drauf und hat das dann als Schiff und fährt damit über die Landschaft auf dem analogen Spielbrett. Und wenn sich diese beiden Schiffe, Telefone dann begegnen, dann gibt es dann auch entsprechende Interaktionen. Das ist dann schon eben eine Sache, wo wir uns fragen, gut, wie sollen wir damit umgehen? Ne? Ist das jetzt noch analog? Ist das digital? Was heben wir auf? Wir können ja jetzt nicht noch anfangen, als eigentliche kulturhistorische Sammlung irgendwie mit Emulatoren zu arbeiten, damit irgendwann in was weiß ich wie vielen Jahren die Sachen halt noch spielbar sind. Also das ist schon auch was, was uns da beschäftigt und was dazu führen wird, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr stark uns auch vernetzen müssen im Bereich der digitalen Spiele, also sprich mit den Computerspielemuseen, mit eurem Studiengang und so weiter und so fort. Ja, Platz ist auch immer ein Problem bei Sammlungen. Sammlungen wachsen. Man muss immer schauen, dass man ja, irgendwann nicht aus allen Nähten platzt. Die konservatorischen Bedingungen sind bei uns im Haus nicht ideal, muss man dazu sagen. Es ist ein 50er-Jahre-Bau. Das sind auch alles Dinge, die man berücksichtigen muss, weil wir planen ja auf Langfristigkeit. Also nicht nur die nächsten 50 Jahre, sondern eigentlich soll so eine Sammlung ja die Zeiten überdauern. Ne? Und da sind dann konservatorische Sachen auch oder die Bedingungen auch sehr, sehr wichtig, dass man da schaut, dass man das erfüllt. Ja, und dann kommt es noch dazu, dass es im Bereich Gesellschaftsspiele nur begrenzte fachliche Publikationen gibt. Das stellt uns tatsächlich bei der Vorbereitung von Ausstellungen dann vor fast unlösbare Rechercheaufgaben. Wenn wir da nicht unsere guten Kontakte hätten zu Wissenschaftlern aus aller Welt, könnte man da manche Sachen gar nicht so schnell herausfinden. Aber hat natürlich auch was Gutes. Es gibt nämlich unglaublich viel Potenzial für Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten. Also wenn irgendjemand von euch da mal Lust hat, in den analogen Bereich reinzuschnuppern, dann kann er sich gerne bei uns melden. Ja, neben unserer Kernsammlung bewahren wir auch Nachlässe von Spieleautoren. Hier haben wir mal einen Einblick in unser Alex Randolph-Schaudepot. Alex Randolph, den ich eingangs schon zitiert habe, hat zu Lebzeiten bestimmt, dass sein Nachlass darunter wirklich ganz, ganz tolle, wertvolle, schöne, detaillierte Prototypen bei uns verwahrt werden sollen. Wir haben die Bibliothek und die Katalogsammlung. Und zusätzlich dazu, das habe ich jetzt auch schon mal betont, sind eben verschiedene Dienstleistungen von uns, die wir erfüllen, unsere Kooperationsarbeit und der Ausbau des Netzwerks. Das Autorendepot erläutere ich euch vielleicht noch ganz kurz. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass die rechtliche Situation von Spieleautoren sehr schwierig ist. Wir bieten da einen kleinen Service an, nämlich unser Autorendepot. Wenn jemand eine Spielidee hat, kann er diese an einem versiegelten Umschlag zu uns schicken und wir bewahren die dann 3 Jahre lang auf. Und sollte es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommen, also zum Beispiel ein Verlag, der die Idee aufnimmt oder auch vielleicht Autoren untereinander, die dann kopieren, abgucken, dann gibt es eben die Möglichkeit, diesen versiegelten Umschlag wieder anzufordern und damit nachzuweisen, wann diese Spieleidee tatsächlich entstanden ist. Haben einige Autoren auch tatsächlich schon gemacht, unter anderem zum Beispiel Wolfgang Kramer, der Heimlich und Co. gemacht hat und diverse andere Sachen. Und er hat den Rechtsstreit gewonnen, dank dieses Autorendepots. Bitte?
Und das kostenlos, oder?
Es kostet 75 Euro für 3 Jahre und wenn man es dann nochmal 3 Jahre verlängern will, nochmal 15 Euro dazu. Findet man noch alles auf unserer Homepage. Die einzelnen Bedingungen, genau. Ja, dazu machen wir halt immer mal wieder kleine Ausstellungen, um euch mal so ein bisschen die thematische Bandbreite zu zeigen. Not macht erfinderisch, Spiele der Nachkriegsjahre, das waren alles wirklich ja, Spiele, die entweder selbst hergestellt wurden in der Nachkriegszeit oder auch industriell, aber dann eben mit ja, unter Materialnot, also wirklich mit Erfindergeist. Da haben wir mit einem privaten Sammler zusammengearbeitet zum Beispiel. Wir hatten eine Ausstellung nur für kurze Zeit, Spiele als Werbeträger. Da ging es dann eher um Spiele aus dem amerikanischen Raum, Werbespiele. Sammlung Whitehill, also der Bruce Whitehill ist einer der bedeutendsten Spielesammler aus dem amerikanischen Raum, den es da gibt. Das sind jetzt 2 Sachen, die haben wir bei uns im Haus direkt gemacht. Und, das kommt noch dazwischen, im Pellerhaus Foyer, also unten im Erdgeschoss, in der noch übrig gebliebenen stehenden Renaissancehalle, haben wir auch die Möglichkeit, immer mal ein bisschen was zu präsentieren von uns. Und wozu ihr alle herzlich eingeladen seid, ist diese Ausstellung jetzt wieder im Fembo-Haus, also in einem anderen Haus unseres Museumsverbundes, weil wir einfach die Ausstellungsmöglichkeiten im Haus gar nicht haben. Wir sind ja Archiv, kein Museum. Spiel mit der Antike, das Bild der Antike in modernen Gesellschaftsspielen. Also wie ich finde, eine sehr spannende, bunte Ausstellung und läuft ab 25.05. bis 1.10. in Nürnberg. Diejenigen, die mit zur Exkursion kommen, sehen Sie dann auf jeden Fall. Genau, ansonsten aktiv Veranstaltungen, Messen. Also da sind wir wieder bei der Förderung des Kulturguts Spiel. Stadtland spielt ist eine ganz große Institution geworden. Es war eigentlich eine Initiative von verschiedenen spielbezogenen Institutionen, die gesagt haben, wir müssten einmal im Jahr einen Tag des Gesellschaftsspiels machen, an dem deutschlandweit gespielt wird. So, das fing dann an mit, es gab 10, 12 Institutionen, die sich deutschlandweit beteiligt haben. Im letzten Jahr waren wir dann 150. Also innerhalb von 3 Jahren sind wir da extrem gewachsen. Und die 200 hoffen wir, dass wir die dann dieses Jahr knacken. Auf der Spielwartmesse in Nürnberg sind wir natürlich immer präsent, gestalten da unser kleines Spielecafé so als Meeting Point für diverseste Spieler, Autoren oder Verlagsmenschen. Es wird auch immer sehr gut angenommen. Jetzt ganz frisch, letzten Samstag war die Blaue Nacht, also die lange Nacht der Museen. Da hatten wir auch wieder über 2000 Besucher im Haus. Hier auf dem Bild sieht man Marco Kujat, der hat letztes Jahr den Förderpreis für Nachwuchsspieleautoren von Spiel des Jahres gewonnen und hat dann zum Beispiel seine noch nicht veröffentlichten Spiele vorgestellt bei uns. Und da machen wir halt auch immer eine kleine Spezialspieletheke zum Thema und haben dann wirklich das Haus auch voll und darüber hinaus Spielenachmittage und pädagogische Angebote. Vieles davon kostenlos, weil wir da wirklich eben sagen, wir wollen das Gesellschaftsspiel fördern und schwanken bei unseren Angeboten auch immer so ein bisschen zwischen Kulturinstitution und Jugendarbeit hin und her. Also das changiert immer so ein bisschen. Wir zu dritt könnten das Ganze gar nicht alleine stemmen. Also zum Beispiel für diese Spielenachmittage arbeiten wir mit Kooperationspartnern zusammen, vorrangig mit dem Alibaba Spieleclub, der in Nürnberg sitzt und auch im Pellerhaus Räumlichkeiten hat, also da, wo wir sitzen. Und das ist wirklich eine sehr schöne Symbiose, die sich da entwickelt hat. Darüber hinaus ja, wissenschaftliche Fachtagungen und Seminare für Universitäten. Wir hatten letztes Jahr das Glück, dass wir die International Board Game Studies im Haus hatten. Das einzige wissenschaftliche Kolloquium, das jährlich stattfindet, das sich mit dem Thema Gesellschaftsspiel auseinandersetzt. Da hatten wir 80 Wissenschaftler aus 17 Ländern da. Und nächste Woche findet das Ganze dann an der Uni in Kopenhagen statt. Also das wechselt dann pro Jahr immer durch. Und es war für uns wirklich eine tolle Sache, dann auch ganz, ganz viele internationale Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, nach Nürnberg zu holen. Ja, zusammenfassend dazu, unsere Aufgaben und Perspektiven. Wir wollen das Gedächtnis der analogen Spielebranche sein. Ich denke, mit über 30.000 Spielen kann man das durchaus auch sagen, zumal diese Institution, so wie sie hier existiert, weltweit auch eine einzigartige Sache ist. Also es gibt Museen natürlich, die auch eine Spiele- oder Spielzeugsammlung angegliedert haben, aber in der Form, wie wir das jetzt betreiben, gibt es uns nur einmal auf der Welt. Ja, unsere Kernaufgaben: sammeln, bewahren, forschen, die Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft durch spielbezogene Veranstaltungen und Angebote. Und unser langfristiges Ziel ist es, in Nürnberg ein Kompetenzzentrum Spiel zu etablieren. Also wo man wirklich diese beiden Säulen, Wissenschaft und das tatsächliche Spielen, zusammenbringt unter einem Dach, kombiniert mit diversesten Dienstleistungen. Das ist das große Ziel. Genau, ja, das ist jetzt nochmal, wir haben mit Randolph angefangen, nochmal der Abschluss mit Randolph. Nach 6 Jahren am neuen Standort befindet sich das Spielearchiv immer noch im Aufbau, aber was lange währt, wird gut. Ich weiß nicht, wer das Spiel noch kennt aus Kindergartenzeiten. Tempo Kleine Schnecke ist zum Beispiel auch ein Klassiker von Alex Randolph. So, und dann hatte mich ja der Cyrus noch gebeten, was über mich zu erzählen. Und was man denn so braucht, wenn man diesen Beruf macht. Also ich habe eigentlich, das muss ich gleich vorweg sagen, mit dem Thema Spiel bis vor 2,5 Jahren nicht viel am Hut gehabt. Ich habe mein Abitur gemacht, danach ein Auslandsjahr in Neuseeland, studiert habe ich Museologie, also bin eigentlich, komme aus der Museumswissenschaft ursprünglich und habe dann bunt durcheinander gewürfelt, weil das hat ja eben auch damit zu tun, dass in der Kultur oft immer nur befristete Verträge vergeben werden, projektgebundene Mittel, war da schon viel unterwegs, Zeitgeschichtliches Forum in Leipzig, eine kulturhistorische Sammlung, da habe ich bei 2 Ausstellungen mitgearbeitet, dann an der Universitätskustodie Greifswald habe ich eine Ausstellung vorbereitet, da ging es um digitale Sammeln, also das war auch ganz spannend, aber eben auch nicht um Spiel, sondern um Botanik. Dann war ich an der Biosphäre Potsdam tätig, das ist ein großer Indoor-Tropengarten, da geht es dann wieder eher in Richtung Erlebnispädagogik, Event, Ausstellungen, aber auch eben nicht das Thema Spiel vorrangig. Danach war ich am Freien Kreativitätskindergarten in Falkensee und habe mit den ganz Lütten gearbeitet. Ja, pädagogische Angebote für Kunst, Musik und Englisch habe ich dort gemacht. Ja, und dann kam das Deutsche Spielearchiv Nürnberg. Und inzwischen studiere ich berufsbegleitend noch einen Master in Kunstgeschichte an der FAU. Ja, gut. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch hier reingemacht. Viele denken immer, die Hauptarbeit im Spielearchiv sähe genau so aus, nämlich, dass wir den lieben langen Tag irgendwie unsere Spiele spielen und uns einen Lenz machen. Das ist nicht so.
Sie müssen ja auch Kaufempfehlungen aussprechen.
Ja, na gut, da haben wir ja Gott sei Dank unsere Alibabas, die immer ganz, ganz fleißig spielen. Ja, gut, Sie können damit das gleiche Vorurteil, was dann da immer kommt.
Wissenschaftliche Spielereviews.
Genau. Ja, also was braucht man für die Arbeit bei uns? Ich habe es jetzt mal versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also wirklich wichtig, und das war eben, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich die Stelle bekommen habe. Meine beiden Kollegen sind Kulturwissenschaftler und Historiker. Von daher geht es da wirklich dann primär um das museologische und archivarische Know-how in erster Linie, also konzeptionelles Arbeiten, Projektmanagement, Ausstellungsgestaltung, die konservatorischen Kenntnisse spielen eine Rolle, aber eben auch im digitalen Bereich dann natürlich die Dokumentation, das Inventarisieren, das Auskennen mit Museumssoftware im weitesten Sinn, ja, das Kennenlernen oder das Kennen von Arbeitsabläufen und Zusammenhängen im musealen Umfeld. Und was auch immer nicht verkehrt ist, wenn man im Kulturbereich arbeitet, ist, wenn man bereits ein gutes, breit gespanntes Kulturnetzwerk mitbringt, egal wo man anfängt, weil man dann natürlich immer eine gute Möglichkeit hat, da gleich an Partner zu kommen oder zusammenzuarbeiten. Ja, dazu natürlich das Interesse am Thema Spiel, insbesondere die Bereitschaft, sich an die analoge Spiel- und Verlagsgeschichte einzuarbeiten. Wobei es, ich habe es ja vorhin gesagt, es wird immer wichtiger, dass man eben nicht nur den Tunnelblick hat Richtung analoge Gesellschaftsspiele, sondern die Verknüpfung zwischen analog und digital, die wird da natürlich immer größer und immer wichtiger. Organisatorisches Geschick und kommunikativ sollte man bei uns auch sein, um die Verlage entsprechend und andere Menschen überall in der Stadt und auch darüber hinaus von dem Projekt begeistern zu können. Und für mich persönlich sind jetzt natürlich auch die museumspädagogischen Fähigkeiten sehr wichtig. Generell, wenn Sie irgendwie vorhaben, in die Kulturarbeit zu gehen oder hineinzuschnuppern, Sie werden überall auf kleine Teams treffen. Also es wird immer nach Allroundern gesucht, die dann eben auch keine Angst davor haben, mal Basisarbeit zu machen. Also bei uns ist es wirklich Kisten auspacken. Wir können alle keine Kisten mehr sehen, weil wir immer, wenn irgendwie doch mal Zeit ist für die Kernarbeit, sowas tun. Ja, Veranstaltungsaufbau oder auch mal administrative Bürotätigkeiten. Manchmal hängt man auch den ganzen Tag am Telefon, weil man in der Stadtverwaltung wieder irgendwas abklären muss. Also so ganz glamourös, wie das dann immer klingt. Ne? Man arbeitet im Spielearchiv. Da gehört natürlich auch alles andere dazu. Ja, Möglichkeiten für Studierende, um bei uns reinzuschnuppern, sind, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon irgendwo auf einer Folie drauf gehabt, natürlich Bachelor- und Masterarbeiten, Promotionen, wir hatten auch schon jemanden, der hat bei uns promoviert, Pflichtpraktika, Pflicht, weil das ja jetzt inzwischen so ist, ne, dass man die anderen Praktikanten müssen ja bezahlt werden und da die Kultur immer bekanntlich kein Geld hat, deswegen muss ich da leider jetzt dieses Pflicht immer davor schreiben. Oder wir schreiben auch ab und zu Werkverträge aus, also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder eben, was jetzt auch immer mehr dazu kommt, wir streben auch Kooperationen mit Universitäten an. Also wir arbeiten jetzt im Moment mit der TH Nürnberg zusammen, die unsere Spieleanleitungen digital zugänglich machen möchte und durchsuchbar machen möchte nach diversen Game-Patterns, die dahinter stehen, um damit einen Pool zu schaffen, aus dem sich dann wiederum Leute bedienen können, die sich mit Gamification beschäftigen. Also das ist ganz spannend. Wenn euch das interessiert, kann ich da auch gerne den Kontakt mal herstellen.
Die scannen die Spielregeln ein also und erkennen daraus die...
Wir haben im Moment die erste Phase, das heißt, es gibt wirklich ein Kernteam von Studierenden, die zum Spielen zu uns kommen. Die gucken sich verschiedenste Spiele an, quer durch die Jahrzehnte und versuchen, im Spiel herauszufinden, was gibt es da für Muster, was kann man da erkennen, was kann man da rauslesen. Ne? Und der zweite Schritt wäre dann, wenn diese Game Patterns bestimmt sind, dass die kompletten Spieleanleitungen gescannt werden von uns, und quasi auch so, dass da eine, ich glaube, es heißt OCR-Erkennung, ne, möglich ist. Und das Ganze dann in zwei Datenbanken zusammengeführt wird. Also einmal die Patterns und einmal die Anleitungen. Und dann wäre eben das große Ziel, dass man das in Verknüpfung, fragt mich nicht, ich kenne mich mit dem digitalen Bereich jetzt da nicht so gut aus, dass man dann in Verknüpfung die Möglichkeit hat, nochmal eine Maske zu schaffen, in der man dann zum Beispiel suchen kann, ne, nach was auch immer dann festgelegt wird.
Soll das maschinell gehen? Dass die
das soll genau, das soll maschinell gehen.
Also die Patternerkennung läuft manuell.
Also bitte?
Die spielen das und identifizieren.
Genau, das läuft manuell dann. Genau.
Und damit dann die Spielanleitung.
Genau, genau.
Ach so, nicht, dass die Spielregeln lesen und dann die Pattern raus.
Nein. Also wir haben natürlich auch diese Spielphase vorweg. Also es ist ganz spannend. Ich kann dir auch mal den 20-seitigen Aufsatz von den Herrn Dr. Freud zuschicken, wo wahrscheinlich alles noch viel, viel genauer drin steht, als ich das jetzt irgendwie wiedergeben könnte. Aber ist für euch vielleicht auch ganz interessant. Ja.
Von welcher Fakultät geht denn die Kooperation aus? Von IFE oder?
Bei der TH? Ja. Ich glaube, das ist Informatik direkt. Ja.
Genau.
Jetzt habe ich ja einfach zum Schluss nochmal aufgeschrieben, wenn Sie sich jetzt für Weiterbildung im Kulturbereich interessieren, die Bayerische Museumsakademie bietet Zertifizierungskurse an, also in jedem Bereich eigentlich, der irgendwie für die museologischen Basics da bekannt ist. Und wenn es Richtung Pädagogik gehen soll, die Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid, die bildet Spielpädagogen aus, was auch ein ganz spannendes Thema ist. Einführende Literatur zur analogen Spielgeschichte. Ich weiß nicht, ob Sie sich da oder ob ihr euch damit irgendwie beschäftigt. Da gibt es halt ein paar Bücher, die sind da wirklich grundlegend. Einmal den Ulrich Schädler, der ist der Chef vom Musée du Jeu in der Schweiz, vom Spielmuseum dort, hat 2007 ein Buch herausgebracht, Spiele der Menschheit, 5000 Jahre Kulturgeschichte der Gesellschaftsspiele. Wenn man da mal querliest, hat man schon einen ganz guten Überblick. Genauso der Erwin Glonniger, der mal bei Ravensburger tätig war, hat ein Buch herausgebracht, das Spielebuch Brett- und Legespiele aus aller Welt, ist auch wunderschön bebildert und mit Spielanleitungen kurz und knapp nochmal versehen, um da auch einen Überblick zu kriegen, von was spricht man da eigentlich die ganze Zeit, ne? Wie divers ist die Gesellschaftsspielszene. Und 2010, also noch relativ neu, der Max Kobbert, kennt den Namen jemand? Kennt ihr das Spiel, das verrückte Labyrinth? Max Kobbert ist derjenige, der dieses Spiel entwickelt hat, ist darüber hinaus auch in Münster Professor für Wahrnehmungspsychologie gewesen bis vor einigen Jahren, bis er in Rente gegangen ist und hat sich mit dem Kulturgutspiel nochmal intensivst auseinandergesetzt und da ist eben dieses Werk entstanden. Ja, das wäre es dann soweit. Wenn ihr noch, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Haben wir noch Zeit? Wir haben noch Zeit. Wenn ihr noch aufnahmefähig seid, kann ich euch noch mal paar Spiele von unserer Sammlung zeigen, wenn ihr möchtet. Also nur, ich weiß nicht, 5, 6 oder so habe ich jetzt dabei, um einfach mal um die Bandbreite zu zeigen, was wir so haben. Das ist jetzt ein unschwer zu erkennen, aus welcher Zeit dieses Spiel stammt. Da kann man natürlich auch wunderbar sehen, dass so harmlose Kinderspiele statt Zielspiele sich auch wunderbar eignen, um da jedes Thema drüber zu ziehen. Egal, ob das nun die NS-Zeit ist oder ob, weiß ich nicht, ob es der Sozialismus ist oder was auch immer. Also man kann da wunderbar diverseste Dinge, auch wenn man nur von A nach B geht, damit verbinden. Ja. Hier sehen wir sogenannte Buchspiele. Das ist ein Trend, der begann in den 60er Jahren und ebbte in den 80er Jahren wieder ab. Und fällt eben genau in diese Zeit rein, wo Spielen wieder auch für Erwachsene en vogue wurde. Und zwar hat man angefangen, Spieleschachteln so zu drucken und zu kreieren, dass man die wie Bücher ins Regal stellen konnte. Das ist natürlich da, ja, zeigt eben ganz schön, man wollte die nicht verstecken, die Spielekartons. Also das ist jetzt meilenweit entfernt von irgendwelchen Gänsespielchen für Kinder, ne, oder Mau Mau oder sonst was, sondern das waren dann wirklich Autorenspiele, das waren auch Serien, das heißt, man konnte auch anfangen, die zu sammeln, sind inzwischen auch sehr, sehr beliebt auf dem Sammlermarkt und hat sich die dann einfach schön neben seine normale Bibliothek ins Regal gestellt und hat damit auch ein bisschen angegeben, dass man die hatte. Da sind wirklich ganz, ganz schöne Serien entstanden. Das ist jetzt 3M. Das waren die ersten, die damit angefangen haben. Pelikan hat es auch gemacht zum Beispiel. Und da sind wirklich schöne Sachen entstanden. Ja, Hase und Igel war, ja, warum ist es mit dabei? Es ist das erste Spiel des Jahres gewesen. Also das allererste Spiel, was gekürt wurde. Es haben die Studenten von der TH als erstes gespielt. Und meinten, naja, im Vergleich zu heute. Aber in der damaligen Zeit, also es musste halt auch irgendwie noch dieser Anknüpfungspunkt an traditionelle Spiele haben, damit man erstmal der Gesellschaft verkaufen kann, ne? Was macht man da eigentlich? Und dann ging es aber doch relativ schnell los, dass da ja auch andere Spielmechanismen etc. eine Rolle gespielt haben. Ich glaube jetzt Codenames war letztes Jahr, ne, glaube ich. Das ist dann zum Beispiel sehr assoziativ. Da geht es dann darum, Begriffe herauszufiltern. Man spielt dann in Teams gegeneinander. Also das ist dann meilenweit entfernt von so einem klassischen Brettspiel in dem Sinn. Ja, was haben wir noch? Das ist ein Spieleprototyp vom Alex Randolph. Kennt das Spiel jemand? Oder kommt euch das irgendwie bekannt vor? Es ist das Spiel Sagaland. Eigentlich. Also es ist auch ein beliebtes Kinderspiel. Ihr könnt es mal googeln, das gibt es in zahlreichen Varianten. Das ist auch wieder eins, was immer schön von Ravensburger auf jedes Thema drüber gezogen wird, sei es nun Frozen oder sonst was da jetzt gerade alles wieder modern ist. Und interessant daran ist, dass sich der Alex Randolph zusammen mit dem Michael Matschos einen anderen Titel gewünscht hat. Ihr seht es hier, der König will nicht mehr, steht da ganz groß auf der von ihm gestalteten Packung obendrauf. Passt eigentlich auch ganz gut, denn in dem Spiel geht es darum, dass der Märchenkönig abdanken möchte und nun unter seinen Untertanen einen würdigen Nachfolger sucht. So, da hat dann Ravensburger aber gesagt, ja, das Spiel ist wunderbar, das nehmen wir gerne, aber unter dem Titel wird sich das nicht verkaufen, weil es irgendwie nicht wirklich damals ja, gepasst hat für die ganze Marketingstrategie, die Ravensburger gefahren hat. Und deswegen heißt das Spiel jetzt nicht Der König will nicht mehr, sondern Sagerland, was natürlich nochmal ein bisschen mystischer, märchenhafter klingt und da dann auch in diese ganze aufstrebende Fantasy-Welle mit eingeschlagen ist. Ja, was habe ich noch? Sauerbaum. Sieht jetzt auf den ersten Blick auch recht dröge aus von der Gestaltung. Ist aber was Besonderes. Das war eines der ersten kooperativen Brettspiele, das sich in Deutschland gut verkauft hat. Das ist ja eigentlich ein Trend, der aus dem kanadischen und amerikanischen Raum rübergeschwappt ist. Und sich dann natürlich auch auf den Bereich Brettspiel ausgebreitet hat und wurde ganz besonders gern in den 80ern und auch schon in den 70ern verwendet für so Umweltspiele. Das war ja auch die Zeit, wo so ökologische Fragen wieder ganz groß wurden und dazu wurden auch diverseste Spiele entwickelt, die sehr, sehr oft mit dem pädagogischen Zeigefinger daherkommen. Aber dafür macht sich dieses kooperative Spielprinzip eben ganz gut. Und bei Sauerbaum, da geht es darum, dass man gemeinsam einen Baum vor dem eindringenden sauren Regen retten muss. Entweder man schafft das, dann gewinnt man zusammen, oder man verliert, dann verliert man eben auch zusammen, dann ist der Baum eben leider gestorben. Es ist ein ganz interessantes Prinzip, weil es eben nicht nur darum geht, von A nach B zu gehen, sondern immer zu versuchen, mit den einzelnen Spielfiguren diese von oben reintropfenden Regentropfen einzusammeln. Man muss dabei auch manchmal einen eingeschlossenen Mitspieler wieder befreien. Man muss sich absprechen, welche einzelnen Spielzüge man plant. Und das war damals für die Zeit, als das rauskam, 86, dann schon was Besonderes. Und das Spiel hat vom Spiel des Jahres auch einen Sonderpreis bekommen für das beste kooperative Spiel. Und man muss auch fairerweise mal dazu sagen, auch wenn es das Spiel des Jahres immer ganz gerne diesen Anstrich gibt, wir machen das ja alles hier, ne, frei und so weiter. Wenn dieser Stempel draufkommt, Spiel des Jahres, ist das natürlich für die Verlage wunderbar, weil die Verkaufszahlen sowas von in die Höhe schießen. Also die haben damit dann auch wirklich ein Instrument in der Hand, ne, dafür zu sorgen, ob sich ein Spiel dann eben auch mal, weiß ich nicht, 20 Mal so viel verkauft. Das darf man dann auch immer nicht vergessen. Es ist schon auch eine Geldmaschine, die dahinter steht.
Ist trotzdem gut.
So, was haben wir noch? Mensch, ärgere dich nicht. Das ist eines der ersten, also eines der ersten Serie, ne, in dieser kleinen roten Spielepackung. Hat sich am Anfang überhaupt nicht verkauft. Schmidt-Spiele war total unglücklich, weil dieses Spiel einfach nicht eingeschlagen ist. Und dann haben sie aber Folgendes gemacht. Sie sind von diesen großen Spielepackungen weggegangen und haben die in so kleine Spielepackungen gepackt. Und das ist eben auch das eine, was ihr hier seht. Die waren dann auch noch rot und sahen so aus. Und diese kleinen Spielepackungen haben sie an die Front geschickt. Die waren mit in diesen Care-Paketen mit drin. Und die Soldaten haben tatsächlich angefangen, diese Spiele zu spielen. Zeitvertreib, man wollte mal was anderes sehen. Man hat ja teilweise auch im Stellungskrieg dann einfach mal tagelang einfach nur im Schützengraben gehockt. Und die Soldaten haben dieses Spiel dann mit in die Familien gebracht. Und dann ging es eigentlich erst los mit der Erfolgsgeschichte von Mensch, ärgere dich nicht. Wobei das Spiel ja auch kein Autor hat, sondern ist einfach eine vereinfachte Abwandlung eines viel, 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 viel älteren Spiels, nämlich vom indischen Parcheesi. Das ist tatsächlich ein antikes Spiel, das ist schon über 2000 Jahre alt, vielleicht sogar älter, aber die ältesten Spiele, die man gefunden hat, sind so von ungefähr vor 2000 Jahren. Und kam dann über England dann auch nach Deutschland, In England ist es erschienen als Ludo, als vereinfachte Form. Und hier hat es dann eben den durchschlagenden Erfolg als Mensch ärgere dich nicht gehabt. So, was haben wir noch? Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel dafür, wie Spiele auch immer die Popkultur widerspiegeln. Also es gibt eigentlich kein Fernsehquiz, keine Serie, wozu nicht auch irgendwie mal ein Spiel gemacht wurde. Das ist für uns dann weniger interessant aufgrund des Spielprinzips. Ne? Das ist ja immer das Gleiche. Das sind meistens irgendwelche Frage-Antwort-Spiele oder Start-Ziel-Spiele. Aber es ist von kulturhistorischer Seite natürlich spannend zu sehen, was waren da gerade die wichtigen Serien, die wichtigen Bücher etc. Also auch da kann man dann was dran ablesen. Ne? Also das Spiel als Spiegel der Gesellschaft. Kennt jemand die? Nee. Ich auch nicht.
Das ist nicht das, wo man Beruf hat.
Nee. Das ist, was bin ich. Genau, gibt es auch ein Spiel. Da gibt es ein kleines rosa Plastikschweinchen zu. Macht sich immer gut in der Vitrine. Ja, das kennen aber vielleicht noch einige von Ihnen, vor allen Dingen aufgrund dieser unglaublich nervigen Fernsehwerbung. Mhm. Quitsch, Quatsch, sonst ist genau, die Traube Matsch. Die auch ja, ja, genau. Das wird man nie wieder los. Ist, man kann so sagen, es ist pädagogisch absolut unwertvoll. Es ist der Albtraum jedes Elternteils, dieses Spiel. Es ist vom Material her einfach nur irgendwelcher Plastikmist, aber erzielt inzwischen auf dem Sammlermarkt Preise von bis zu 500 Euro. Und es ist ein Spiel von 93. Das hängt einfach damit zusammen, dass es eine relativ niedrige Auflage gab und dass ja doch irgendwie jetzt eine Faszination für diese bunten 90er Jahre da sind. Ne?
Aber wenn die Fernsehwerbung machen die für die niedrige Auflage Fernsehen?
Das Spiel war nicht lange auf dem Markt, damit hängt das zusammen. Die haben halt das beworben ohne Ende, haben auch viele Spiele rausgehauen. Ein Haufen davon sind kaputt gespielt und die paar, die es halt noch gibt, so, die erzielen dann eben wirklich einen guten Preis. Ne? Und das darf man dann halt auch immer nicht vergessen. Ne? Genau, da haben wir noch so ein Beispiel dafür. Das Electronic Traumtelefon, wo man dann, also ich meine, schon alleine, was man da jetzt wieder aus der Gender-Perspektive draus ablesen kann. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn, was so in Spielen drin steckt. Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, worum es geht. Es ist eigentlich ein Deduktionsspiel. Also es geht darum, dass man herausfinden muss, eine Person herausfiltern muss, die auf einen steht. So. Also der eine Junge der Schule, der auf einen steht, aus diesen ganzen wunderschönen Boys, die dann so Günther und Detlef und Dieter heißen und alle diese schöne, typische 90er-Jahre-Scheitelfrisur haben. Und Hinweise dafür, wer das sein könnte, gibt einem eben dieses Telefon. Die Jungs haben alle Nummern, man ruft an und kriegt dann so tolle Hinweise wie ich bin's nicht, ich möchte dir nur bei den Hausaufgaben helfen oder solche lustigen Geschichten. Das ist großartig, wirklich großartig. Also wenn Sie da mal rankommen, spielen Sie es mal. Und ja, genau, irgendwann, wenn man dann halt gut alles aufschreibt, ist es im Prinzip nichts anderes als Cluedo. Ja? Bloß mal ein bisschen eben über dieses Thema drüber gezogen und mit dieser elektronischen Komponente, diesem riesigen pinken Telefon, was da drauf steht. Und ist halt auch wirklich ein Zeitbild, ja, ein Zeitbild der 90er Jahre. Man hat sich da noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ja, wie das hier wirkt. Und auch die Altersempfehlung ist sehr spannend. Also das Spiel wird empfohlen ab 9 Jahren. Würde heute wahrscheinlich schwierig werden. ups, ja, ich glaube, das war's. Enden wir doch mit dem Traumtelefon. Haben Sie noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Ich habe euch jetzt immer abwechselnd gesiezt und geduzt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also wir duzen meistens immer, wenn das in Ordnung ist. Also habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen?
Diese Taxonomie der Spiele, wo kommt ihr, die hat halt der mal gemacht und an der hält man sich jetzt fest.
Genau. Es ist also dadurch, dass es einfach nicht viele Sammlungen gibt, viele reine Gesellschaftsspiele-Sammlungen, ist das tatsächlich das einzige was in diesem Bereich gerade existiert an Klassifikationen. Und die wurde übernommen, einfach auch aus dem Grund, weil im Depot nach dieser Klassifikation sortiert wurde. Und es hätte meine beiden Kollegen, die sich da mit einer Vollzeitstelle irgendwie versucht haben, dieses Ding wieder dort aufzustellen, auszupacken, zu systematisieren, das hätten die einfach nicht geschafft, sich jetzt da quasi eine andere Klassifikation zu überlegen. Und also es war halt einfach dieser dumme Zusammenhang, dass eben im Depot danach gestellt wurde, dass man es dann erstmal einfach wieder danach aufgebaut hat, um zu sagen, es steht wieder. Und jetzt sind wir aber im Moment dabei, dass wir uns überlegen, wie gehen wir damit um.
Ja. Gibt es eine Forschung, weil es ja häufig so ein Provisorium wird dann verblüffend stabil, weil es immer einen Grund gibt, das wieder zu benutzen. Aber gibt es da eine Forschung, nicht unbedingt von Ihnen, zu der Frage, wie man Brett- und Analogspiele einteilt?
Wenig, wirklich, wirklich ganz, ganz wenig. Also ich weiß, dass es einen Aufsatz
gibt. Die Genre-Studies sind ja in den Literaturwissenschaften gar nicht gäbe, in den Computerspielwissenschaften so ein bisschen, aber so in den, weiß nicht, wie Brettspiel, Boardgame-Studies halt, ja, ob das überhaupt ein Interesse daran gibt oder ob man einfach nimmt, was man hat.
Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt langsam ins Rollen kommt. Also es war ganz, ganz lange so, dass ich halt am Herrn Tole festgehalten wurde, jeder, der sich damit beschäftigt hat, was ja einfach noch nicht so viele Leute waren, das muss man auch fairerweise dazu sagen, haben sich halt an dieser Klassifikation irgendwie orientiert und die war ja zu dem Zeitpunkt, also in den 80ern, auch gar nicht mal so schlecht. Aber Herr Tole konnte natürlich noch nicht absehen, wohin sich das Ganze entwickelt, ne? Und dadurch, dass jetzt die Game Studies immer mehr in den Vordergrund rücken, an diversesten Universitäten, also vor allen Dingen auch ja, aus kulturhistorischen Gesichtspunkten, kommt es doch jetzt schon immer öfter vor, dass wir nach dieser Klassifikation gefragt werden und dass es eben Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und versuchen, das Ganze irgendwie weiterzuentwickeln. Ja. Also ist wirklich bei uns auch momentan recht weit oben auf der Agenda, dass wir uns da Gedanken machen.
Wenn da jetzt eine neue Klassifikation entstehen würde, müssten dann die ganzen 30.000 Spiele nochmal gespielt, neu klassifiziert werden? Oder würde man einfach sagen, ab Jahr 2018 klassifizieren wir neu?
Ja, wahrscheinlich würde es aufgrund der mangelnden Kapazitäten die zweite Lösung sein, die wir dann machen. Wenn man aber davon ausgeht, dass wir eben eine wissenschaftliche Sammlung sind und dass auch alles picobello bei uns sein sollte, müssten wir den ersten Weg gehen. Ja. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Wir werden früher oder später auch von unserer momentanen Depotverwaltung, die ja nach dieser Klassifikation sortiert, auch umsteigen auf eine chaotische Depotverwaltung. Das heißt, man inventarisiert das Spiel, das kriegt die Inventarnummer, wird ins Regal gestellt, das nächste wird daneben gestellt und so weiter. Momentan haben wir halt den Luxus, dass das alles nach Themenbereichen sortiert ist. Was natürlich schön ist, wenn man da durchläuft. Aber wenn die Datenbank funktioniert, ist es halt nicht unbedingt notwendig. Und es kann halt diesen ganzen Inventarisierungs- und Aufnahmeprozess natürlich auch nochmal verschlanken und uns Zeit sparen, wenn man sagt, man stellt es halt einfach hintereinander dann ins Regal. Und da wir ja irgendwann Platzprobleme kriegen werden, das ist halt einfach so, dadurch, dass wir halt eine sehr, sehr stark wachsende Sammlung sind, müssen wir uns ja überlegen, wie können wir den Raum, den wir haben, da möglichst gut nutzen.
Ist das denn nicht so, dass je schneller ihr wächst, desto eher kriegt ihr auch wieder mehr Räumlichkeit.
Also ich meine, sehr war gut. Naja, wir haben ja die komplette alte Stadtbibliothek, was ja schon mal eine riesentolle Sache ist. Ne? Also andere Sammlungen von uns, die haben dieses Glück nicht. Die sind irgendwo zum Beispiel, wir haben in einem der Stadtmauertürme, haben wir auch ein Museumsdepot, da sind die klimatischen Bedingungen der Horror. Ne? Und da müssen aber Gemälde gelagert werden aufgrund der fehlenden Raumkapazitäten. Also wir dürfen uns da auf keinen Fall beschweren.
Ich dachte nur, das Archiv wird ja wertvoller, je mehr drin gelagert ist. Also eigentlich müsste das doch automatisch einen Rechtfertigungsdruck erzeugen, wenn ihr sagt, wir sind voll. Und
das als nächstes das Rathaus.
Genau, als nächstes bitte die unterirdischen Felsengänge. Generell ja, aber dadurch, dass wir eben zur Stadt Nürnberg gehören, hängt da immer ganz, 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 ganz viel Verwaltungsaufwand mit dran. Also das ist wirklich was, das man nicht außer Acht lassen darf. Bei uns dauern halt solche Prozesse gut und gerne mal 5 bis 10 Jahre.
Ja, das ist ein Gebäude am Campus.
Ja gut, ihr kennt das ja wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja. Gut. Gerne, gerne.
Wenn wir Kooperationsangebote haben, müssen wir uns nennen können. Also wir machen ja nicht so viel in Boardgames, aber es ist ja natürlich ein wichtiger.
Es ist halt eine, wollte ich gerade sagen, es ist halt irgendwie auch eine Grundlage, ne? Wenn man sich überlegt, dass ja, man eigentlich gar nicht mehr wirklich so weit in die Geschichte zurückgucken kann, wie es wahrscheinlich Brettspiele schon gab. Die ältesten, es sind so 6.000, 7.000 Jahre alt, die man jetzt wirklich nachweisen kann, eingeritzte Spielfelder. Aber man geht natürlich davon aus, dass es die auch schon viel, viel länger gab. Und von daher hängt das Ganze natürlich auch mit unserer Entwicklung zusammen, ne? Und von daher ist es nie schlecht, wenn man darüber auch mal ein bisschen was weiß.
Aber Kartenspiele,
also haben wir auch.
Systematische Sammlung, weil Spielkarten ist ja auch so ein Spiegel seiner Kultur.
Genau, also wir haben, ich habe jetzt nur die Hauptklassifikation mitgebracht. Mein Kollege hat jetzt die letzten 2 Jahre damit verbracht, eine Klassifikation für Kartenspiele zu entwickeln. Und wir haben auch eine extra Kartenspielsammlung, die aber momentan sich größtenteils noch in Kisten befindet. Ja, genau, aber da wird eventuell dann hoffentlich im nächsten Jahr. Genau, es gibt das Spielkartenmuseum in Leinefelden, das allerdings auf dem Abstellgleis steht. Es wird, wenn die jetzige Mitarbeiterin in Rente geht, wird die Sammlung geschlossen.
Haben Sie denn alles?
Das werden wir sehen. Mal gucken, wie es dann weitergeht.
Und bitte? Nicht die Mitarbeiterin entscheidet.
Nee, die Mitarbeiterin entscheidet das nicht. Nee, das muss man dann sehen. Und dann gibt es noch in ist das Sachsen oder Thüringen, ich weiß es immer nicht, in Altenburg gibt es noch eine Spielkartenfabrik, ne? ASS Altenburger. Und die haben auch im Schloss ein Spielkartenmuseum. Ja, das sind jetzt die beiden, von denen ich weiß, dass die sich jetzt hauptsächlich mit Spielkarten beschäftigen. Ansonsten gibt es jetzt im Bereich Gesellschaftsspiele noch das Spielemuseum in Chemnitz, was allerdings privat geführt wird, also nicht in öffentlicher Hand ist. Und das wird denen auch immer wieder mal zum Verhängnis, muss man sagen. Also.
Wie ist das mit der internationalen Vernetzung? Die Computerspielmuseen, die vernetzen sich ja derzeit. Gibt es da so ein Netzwerk, der...
Also das Netzwerk sind eigentlich diese International Board Game Studies. Dazu entsteht auch immer ein Board Game Studies Journal, was online veröffentlicht wird. Und diese Liste von Wissenschaftlern, die halt immer zu den Board Game Studies eingeladen werden, das ist im Prinzip wirklich dieser wissenschaftliche Pool, den wir da haben. Da sind wir auch dran beteiligt und sind dabei, genau. Ja, so ist es.
Ja, interessanterweise, Sie haben mehr Mittel als Computerspieler. Es gibt ja nur in Berlin das Computerspielmuseum, da gibt es so ein Arcade-Museum. Aber dieser kulturelle oder auch dieser rechtliche Schutz, der ist geringer.
Also ja.
Interessanterweise.
Ja, ja.
Also Sie haben so eine informelle Anerkennung, die öffnen die Türen. Die Computerspieler haben eine offizielle Anerkennung, aber die Türen bleiben
zu. Ist ja verrückt, ja, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, ich finde auch seltsam, dass das so unterschiedlich behandelt wird. Weil
Computerspiele halt auch sehr viel deutlicher, vielleicht auch nicht so lange dabei sind und sehr stärker diesen Unterhaltungsaspekt betonen. Bei Spielen kann man halt immer dann hier Zweiter Weltkrieg und Wirtschaftswachstum und Öko-Fragen. Und das ist bei Spielen weniger sichtbar. Vielleicht auch, weil die viele Spiele halt, also die man so sieht, ja, doch sich an ein Publikum richtet, was nicht unbedingt an Kulturförderung interessiert ist. Es ändert sich ja langsam, aber in den Köpfen, also in Deutschland ist ja natürlich dann auch diese ganze Killerspielfrage
drin. Ja.
Und die große Sorge vor den elektronischen Medien, also das Spiel, gerade das Holzspiel, also das Holzbrettspiel ist doch das Größte, was man haben kann. Und da ist so ein digitales Spiel
einfach. Ja, aber trotzdem ist jetzt auch die kulturelle Anerkennung viel geringer. Also ich meine, kennst du irgendwie einen Lehrstuhl, der sich genauso mit Brettspielen beschäftigt wie mit Computerspielen?
Es gibt auch keine Studiengänge, so wie es jetzt eben Game Engineering ist.
Also es gibt halt, wenn es Richtung Spielpädagogik geht, ne? Also Augsburg hat jetzt eine Professur für Spielpädagogik, aber auch neu erst seit...
Oder noch auch so draußen Bewegungsspiele und solche Sachen, das ist aber jetzt eher Brettspiele.
Ja, das ist halt Spiel, an sich, ne? Aber derjenige, der diese Professur innehat, hat aber ein Faible für Gesellschaftsspiele auch. Und deswegen sind wir mit denen inzwischen auch vernetzt und die besuchen uns auch das erste Mal dann im Sommer auf jeden Fall. Ja. Also was es halt immer noch gibt, also in der Form, wie Sie oder wie ihr das jetzt hier macht, nicht, aber an der Uni Kopenhagen, ne, der Jakob Schmidt-Madsen, wenn es so in die Richtung Indologie geht, hat man halt ganz, ganz viele, die sich mit diesen Ancient Board Games beschäftigen. Ja. Also sei es nun Schach oder Pachisi und so weiter und so fort. Also Archäologie auch, ne? Da gibt es dann auch einige, die das als Spezialthema haben. Aber jetzt, dass man tatsächlich, so wie bei euch, halt den Studiengang hat, jetzt Spielewissenschaften, stelle ich mir cool vor.
Vielleicht kriegen wir das hin. Wäre das ja die Schwester im Studiengang und da bräuchte man Spielewissenschaften als Oberbegriff. Mhm.
Warum nicht?
Da fehlt dann erstmal das Geld, um das
anzunehmen.
Sportspiele. Sportspiele, das gibt es ja schon.
Ja, wir haben in Nürnberg ja auch die Deutsche Fußballakademie. Mhm. Wobei wir natürlich auch immer daran interessiert sind, Förderung des Spiels in Familie und Gesellschaft. Natürlich gehört dazu das Gesellschaftsspiel, aber eben auch zum Beispiel Fußballspiel und so weiter, Sport ist da auch ein Teil von.
Sammelt ihr auch so Spiele, was weiß ich, in die Jaka oder wie das heißt? Oder, also es gibt ja immer wieder so auch Spiele, die für draußen gedacht sind, zum Beispiel auch dieses komische Ding, wo man auf den Knopf drücken, dann schießt der Ball raus, man muss ihn wieder fangen. Mit
den Teilen. Das ist Spiel, also das ist halt Spielzeug, fällt unter Spielzeug, das wäre dann im Spielzeugmuseum. Ne? Was wir haben, sind auch ein paar Großspiele, also halt so Milky und was weiß ich, was es da gibt, wo halt eben wirklich das Gesellschaftsspiel noch zu erkennen ist, also wo man wirklich eine Regel dabei hat. Ne? Und was auch noch als, also damit wissen wir gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen, wir haben als Erbe von Marburg noch diverse große Spielautomaten. Also wir haben jetzt so einen alten Flipper zum Beispiel wieder in Gang gebracht aus den 80ern. Das ist eigentlich ganz witzig, ja. Aber
das ist eigentlich Ihre Aufgabe eigentlich.
Wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich eben nicht unser Sammlungsbereich, ne? Weil wir haben die Dinger jetzt.
Wie viele habt ihr
denn? Ist nicht 10, 15? Weil da kommt uns dann immer ganz gut eben die Verbindung zum Spielzeugmuseum zugute. Ne? Die Dr. Karin Falkenberg als Chefin von Spielzeugmuseum und Spielearchiv, da haben wir dann immer ganz gute Anknüpfungspunkte. Also dieser Flipper wird dann wahrscheinlich irgendwann mal darüber wandern.
Das wäre mal eine Arbeit, wie so eine Anerkennung als Kultur in den anderen Medien funktioniert, warum Spiele sich so schwer tun, als Medium anerkannt zu werden, im Gegensatz zu Film, Comic.
Also ja, das stimmt. Ja.
Ja, vor allem, weil die echt schon uralt sind, also älter
als die Schrift. Die sind älter als die Schrift, und so, also warum aber der mediale Aspekt so spät auch wahrgenommen wurde. Und was es eigentlich bräuchte dafür, dass man aus dieser, das ist halt Kinderkrams, also man spielt halt vielleicht mal am Wochenende mit den Kindern oder untereinander, aber dass es aus dieser Ecke rauskommt. Es gibt ja doch so viele Leute, die das machen, aber dennoch dieses Gefühl haben, es ist so eine Magic Circle, da geht man rein, aber es hat mit der Außenwelt auch nichts zu tun, und da geht man wieder raus, unverändert.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht nur dieses Kinderkram, es ist auch dieses, dass es oft zwielichtig war als Glücksspiel, also wenn die Leute Karten gespielt haben oder so. In Österreich sind doch Spiele in der Öffentlichkeit verboten, irgendwie Kartenspiele generell.
Das weiß ich nicht.
Sowas.
Also auf jeden Fall tut sich Bayern tut sich da ja mit Schafkopf zum Beispiel ganz schwer. Schafkopf ist ja irgendwie als bayerisches Kulturgut anerkannt worden vor ein paar Jahren. Aber zum Schafkopfspiel gehört eben dazu, wenn man Schafkopfturnier macht, man spielt um Geld. Das ist einfach so. Das geht halt nicht anders. Das Spiel funktioniert so. Und da heißt es dann ja, okay, also man darf das ja eigentlich schon irgendwie spielen, aber ja nicht öffentlich als Turnier irgendwie.
Ja, ne? Als
genau. Und das ist dann halt auch wieder so eine schwierige Geschichte, ja. Ja, aber da macht sich, also jetzt für die Anerkennung, macht sich wirklich die Spielerautorenzunft ganz, ganz stark im Moment. Die streben ja auch eine Gesetzesänderung an, haben da schon einen Vorschlag eingereicht beim Kulturrat. Und an diesem Gesetzesvorschlag hängen wir halt hinten mit dran. Und zwar als die Möglichkeit einer Erweiterung der Nationalbibliothek. Denn wenn irgendwann Spielerautoren den gleichen rechtlichen Status wie Buchautoren genießen, wäre es ja naheliegend, dass man auch sagt, jeder muss eben ein Belegexemplar abgeben. Und da wir eben so einzigartig sind und schon diesen großen Fundus an über 30.000 Spielen haben, hat sich die Spieleautorenzunft gedacht, dann wären wir da doch eine prädestinierte Institution für. Aber das ist eben auch wieder was, so eine Gesetzesänderung, die passiert halt nicht heute und nicht morgen, sondern das geht dann wieder durch, was weiß ich, wie viele Instanzen durch. Und da spricht man dann jetzt auch wieder von einem Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren. Aber wenn das irgendwann so kommen sollte, dann kriegen wir natürlich Mittel und Personal und können das Ganze dann natürlich auch in einem ganz anderen Umfang machen. Ne? Hätten dann aber eben auch einen anderen Anspruch. Ne? Dann sind wir nämlich eine Bibliothek und keine kulturhistorische Sammlung mehr. Da würde sich dann eben auch wieder was im Leitbild verschieben. So, Sie schauen alle sehnsüchtig nach draußen.
Außen für diese Lernen.
Also ich würde mich jetzt über einen Kaffee freuen.
Ja, vielen Dank nochmal.
Gerne. Also ich habe noch, falls es Sie interessiert, ich habe noch ein paar Flyer dabei und auch Visitenkarten. Ich lege die ja vorne einfach rein. Falls Sie da was mitnehmen wollen.